Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Der Schriftsteller Hans-Josef Ortheil lebt in Stuttgart, aber wann immer es geht, zieht es ihn in den Westerwald. Meistens nach Wissen an der Sieg, wo er aufgewachsen ist. Diesen Teil vom Geburtstagsbundesland Rheinland-Pfalz nennt Hans-Josef Ortheil die Urlandschaft seines Lebens. Ich grüße Sie, Herr Ortheil.
Ja, hallo, ich grüße Sie auch.
Herr Ortheil, pünktlich zum 75. Jubiläum von Rheinland-Pfalz ist Ihr Buch Unterwegs im Westerwald erschienen, eine erweiterte Auflage Ihres Buches Im Westerwald von 2019. Kann man sagen, Unterwegs im Westerwald ist sowas wie ein autobiografisch-literarischer Reiseführer?
Also ein Reiseführer im strengen Sinne ist es eigentlich nicht. Da stellt man sich dann mehr drunter vor. Es sind eigentlich die Texte, die ich gesammelt habe, die ich mit dem Westerwald und meiner Heimatlandschaft verbinde. Also Texte über mein Aufwachsen dort, über das Schreiben lernen und Sprechen lernen in dieser Landschaft. Dann die Erkundungen genau dieses Raums, also das ist der nördliche Westerwald und das Siegerland, wo ich eben aufgewachsen bin und wo heute noch mein Elternhaus steht. Das heißt, ein Reiseführer wäre jetzt umfassender, nicht? Der würde jetzt den ganzen Westerwald umfassen. Das habe ich nicht gemacht. Kenne auch große Teile des gesamten Westerwalds, der ja dann bis zur Lahn reicht. Die Nordgrenze wäre die Sieg und die Südgrenze wäre die Lahn und die Westgrenze der Rhein. Das kenne ich nicht alles so gut, sondern ist eben vor allem dieser nördliche Teil, der sich auf mein eigenes Leben bezieht.
Und diesen nördlichen Teil, den nennen Sie eben Urlandschaft. Was genau meinen Sie damit?
Dieser nördliche Westerwald ist insofern die Urlandschaft, als da meine Urahnen noch herkommen. Also ich kann mich im Westerwald zurückverfolgen bis zu meinen Urgroßeltern, mütterlicherseits und väterlicherseits. Das heißt, die Häuser, in denen meine Familien gelebt haben, stehen heute noch. Und da wohnen heute noch meine jetzigen Verwandten drin. Also wenn ich in ein Haus zum Beispiel meiner Mutter komme, in der meine Mutter als Kind aufgewachsen ist, so wohnen da heute meine Verwandten drin, meine Cousinen drin. Und man kann aber zurückverfolgen alles bis zu den Urahnen hin. Das ist ganz kurios, weil sich da nie etwas geändert hat, sondern alle sind immer im Westerwald aufgewachsen, dort geblieben, haben zwischendurch mal ein bisschen versucht, die große Welt kennenzulernen, sind aber dann schlagartig wieder in den Westerwald zurückgekommen, besonders wenn es auf ihr Alter zuging, und sind dann auch meistens dort gestorben. Also das ist eine Landschaft, die zu einer Fixierung geführt hat bei all den Familienmitgliedern, die ich je kannte. Und deswegen ist es für mich die Urahnenlandschaft und eben dann verkürzt die Urlandschaft meines Lebens, die Urheimat, ja.
Aber nicht nur die Verwandtschaft mütterlicherseits ist noch dort, sondern ja auch väterlicherseits. Ist der Name Ortheil dann sehr verbreitet dort in der Region?
Nein, eigentlich nicht. Also väterlicherseits gibt es einen großen Hof, einen Gasthof und eine große Landwirtschaft, die meine Großeltern und Urgroßeltern bearbeitet haben. Also das geht ja jetzt dann zurück bis 1880, das muss man sich vorstellen. Am Stück, nicht? Nie etwas hat sich dort geändert, wenn ich heute in den Hahnhof, der meinem Vetter Johannes gehört und seiner Familie, wenn ich dorthin komme, dann kann ich mich in den Biergarten setzen und da sitzen also immer noch dann die Verwandten von früher und mein jetziger Vetter mit seiner Familie und ich bekomme dieselben Speisen, die früher auf dem Hahnhof gegessen wurden um 1900. Und deswegen ist das immer eine Rückkehr in Urheimat, ne, die ganz weit zurückliegen. Oft werden auch dann Fotos nochmal rumgereicht und wird diskutiert, was war denn da zu sehen. Und wir haben jetzt mal eine Geschichte der Fotografie anhand von Familienfotografien entworfen und darüber werde ich auch nochmal einen längeren Text schreiben.
Ihre Eltern haben es aber ja tatsächlich zeitweise probiert mit der Fremde, wie es genannt wurde, weil geboren sind Sie 1951 in Köln, da dann auch zu großen Teilen aufgewachsen. Aber Sie waren dann auch immer viel im Westerwald. Es wurde da dann immer mit der Bahn hingefahren, denn es war ja schon die Heimat Ihrer Eltern. Kann man sich das wie zwei verschiedene Welten vorstellen in den 50er Jahren? Die pulsierende Stadt Köln einerseits und das beschauliche Leben im Westerwald andererseits?
Ja, das war immer sehr schön, weil von Köln ging es ja immer mit der Bahn. Wir sind ja, hatten kein Auto, sind immer mit der Bahn entlang der Sieg gefahren, also nach Osten Richtung Siegen. Und dann sah man dann von Ort zu Ort und von Haltepunkt zu Haltepunkt, wie sich langsam das rheinische Element auflöste und ins Westerwäldische überging. Man konnte das am Sprechen dann bemerken. Nicht? Also das Kölsch hörte auf. Man sprach nicht mehr Kölsch miteinander, sondern ging jetzt zum sogenannten Weller Platt über. Und ich musste das dann auch immer wieder eintrainieren, dass ich nicht in Westerwald Kölsch sprach oder in Köln wieder Westerwäldisch, Wessler Platt, weil dann wurde man leicht gehänselt und dann ging das ins Kuriose. Also das war sehr schön zu sehen. Und eine Grenze war auch immer das Kölsch trinken. Nicht? Also Kölsch hat man noch getrunken bis ungefähr Eitorf. Und nach Eitorf, also auf Wissen an der Sieg zu, würde dann das Kölsch trinken auf und gegenüber in das Pilz trinken.
Da wurden also die Gläser dann größer.
Ja, Gläser größer und die Siegerländer Brauereien spielten dann plötzlich eine Rolle. Also das war immer schön zu erleben, so von Schritt zu Schritt, wie man sich dem Kölner Leben entfremdete und in das Westerwäldische überging. Also ich konnte immer zwischen beiden so hin und her switchen und habe beide also sehr gemocht. Und heute ist das noch so. Ich habe noch immer eine kleine Wohnung in Köln und ich habe das Elternhaus eben in Wissen. Und ich mache fast immer, auch wenn ich da bin, diese Fahrten zwischen den beiden Orten. Und das ist wie die Kinderfahrten früher, immer mit der Bahn entlang der Sieg. Das ist eine sehr, sehr schöne Strecke, kann ich nur empfehlen, auf Siegen zu. Und wenn man bis Siegen fahren würde, wäre man wieder in einem ganz schönen Zusammenhang insofern, als im Siegener Museum der Gegenwartskunst dann die Bilder dazu hängen. Das sind die Bilder von August Sander, über die ich auch in meinem Buch geschrieben habe. August Sander war der große Westerwald-Fotograf, von dem übrigens gerade dieser Tage die große Ausstellung im Centre Pompidou in Paris eröffnet wird.
Sie haben ja dann tatsächlich auch einige der Bilder abgedruckt in Ihrem Buch.
Ich habe immer eine Sehnsucht gehabt, auch mal den Westerwald abgebildet zu sehen. Und in vielen Landschaften, in denen Menschen aufwachsen, die sehr schön sind, gab es eben Malerei, ne, des 19. Jahrhunderts. Die gibt es aber zum Westerwald nicht. Es gibt kurioserweise keine Westerwald-Malerei, aber es gibt die große Westerwald- und Siegerland-Fotografie. Und das ist eben August Sander als großer Fotograf, der bis in die USA hin ausgestrahlt hat und dort gezeigt worden ist in großen New Yorker Museen. Und es gab Bernd und Hilla Becher, die im Siegerland aufgewachsen sind und die das Siegerland porträtiert haben und auch den Westerwald bis in die Fachwerkhäuser hinein und die Industrieanlagen vor allem, die auch mal dargestellt haben. Das ist große Fotografie. Und so hat für mich die Fotografie, also sozusagen den bildlichen Faktor hinzugefügt zu dem, was ich an Bildern im Inneren hatte. Nicht? Also die Fotografie hat für mich quasi die Malerei, nach der ich immer gesucht habe, ersetzt.
Dann kommen wir mal von der Landschaft zu den Bewohnern. In Ihrem Buch Unterwegs im Westerwald schreiben Sie: Manchmal denke ich, das Schweigen ist mir angeboren, denn ich bin ein Westerwälder. Warum ist dieser Charakterzug typisch im Westerwald?
Das ist mir immer so aufgefallen, wenn ich aus Köln kam. Also in Köln haben die Menschen ja überbordend geredet, nicht? Und fast zu viel. Also als ich klein war, kam ich bei bestimmten Verhandlungen oder Einkäufen gar nicht mit vor lauter Gerede, das um mich herum schwirrte, nicht? Man betritt eine Bäckerei und sofort wird man angesprochen und das Kölsch geht los und zieht einen dann so mit sich. Und man muss antworten, man wird die letzten Dinge gefragt, ne, was hast du denn heute wieder an und so weiter. Und das war alles im Westerwald nicht so. Ne? Also im Westerwald war es dann so, man ging dann wieder in die nächste Bäckerei und da war es still. Ja? Und da war es ganz kurios, da standen dann die Leute Schlange hintereinander, sprachen aber nicht miteinander. Mhm. Ja? Die hatten die Arme vor der Brust verschränkt, aber keiner redete mit dem Nächsten, mit dem Hinter- oder Vordermann. Sodass man sich wieder einreihen musste und dann seine Stimme schon ein bisschen trainieren und dann sagen, 5 normale Brötchen bitte. Ja? Bis heute kommt mir das immer noch kurios vor, es verrückt nicht.
Sie haben mal gesagt, der Westerwald ist die Gegend, die Sie verlassen haben, in die Sie dauernd wieder zurückkehren, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, die Sie bis in jeden Winkel kennen und in die Sie auch immer zurück müssen. Wie macht sich dieses Zurückmüssen bemerkbar?
Ja, als schreckliches Heimweh. Also wenn ich schon 2-3 Wochen keinen Kontakt damit hatte, dann telefoniere ich mit meinen Cousinen und frage immer nach den Neuigkeiten. Ich lese täglich den AK, den Altenkirchenkurier, ja, und die Rheinzeitung, um einfach diesen Kontakt immer aufrechtzuerhalten. Und wenn das dann immer stärker wird, muss ich hin, ne? Dann hilft nichts mehr. Das ist auch, glaube ich, eine Kindheitssehnsucht. Also ich glaube, dass dieser Zusammenhang Heimat immer sehr streng und stark verbunden ist mit den Kindheitserinnerungen, die man wieder revitalisieren möchte oder von denen ich denke, sie waren so prägend und haben mich so tief beeinflusst, dass ich wieder dorthin möchte.
Sie gelten ja als einer der erfolgreichsten und auch absolut der produktivsten Schriftsteller Deutschlands. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Ihr Elternhaus im Westerwald? Wären Sie ohne dieses Haus heute Schriftsteller?
Nein, alles, was mit diesem Haus zu tun hat, hat nicht beabsichtigt, aber hat zur Schriftstellerei geführt. Das begann schon damit, dass auf dem Grundstück, das meine Eltern hatten, dann eine kleine Hütte stand, eine Jagdhütte, die meinem Vater gehörte und in die er sich immer zurückgezogen hat. Er war Geodät, also für seine Studien. Und in dieser Jagdhütte habe ich schreiben gelernt. Zusammen mit meinem Vater habe ich immer große Schreibexperimente als kleines Kind gemacht. Also da hat das begonnen und noch heute ist es so, das Elternhaus existiert ja noch, dass immer dann, wenn ich ein großes Schreibprojekt vorhabe, also einen Roman oder eine größere Sache, fahre ich dorthin und arbeite das dort aus und zu Ende. Also mache ich Vorstudien an anderen Orten. Aber wenn ich dann genug gesammelt und notiert habe, muss ich das immer im Westerwald zu Ende führen. Das ist quasi ein Zwang. Also ich weiß dann genau, hier klappt das und hier stört mich niemand, hier bin ich allein. Und hier kann ich mir das Leben so einrichten, wie ich will. Kein Mensch ist mir im Weg. Und ich kann zwischendurch immer wieder diese herrlichen Spaziergänge machen und eben auch viele Verwandte treffen, was für mich immer sehr angenehm ist, weil ich auch dadurch wieder dieses Zurückkehren in die Kindheit, dieses Empfinden habe, ich bin wieder zu Hause. Dieses Zuhause-Sein, das ist eben wichtig. Und dieses Zuhause-Sein ist eben geprägt durch dieses frühe Schreiben und gleichzeitig das Klavierspielen. Also diese beiden Lebensmomente habe ich von den Eltern mitbekommen.
Musik, Ihre zweite große Leidenschaft. Jeder unserer prominenten Gesprächspartner hat ja auch einen Musikwunsch frei und Sie haben sich für die Sonate in D-Moll Kirkpatrick Verzeichnis 1 von Domenico Scarlatti entschieden, interpretiert von Ivo Pogorelic. Sie waren ja selbst mal kurz davor, Pianist zu werden und aus gesundheitlichen Gründen wurde dann daraus nichts. Aber Sie können Klaviermusik trotzdem noch genießen, richtig? Es ist nicht so, dass da so eine schmerzhafte Erinnerung mit verbunden ist.
Nein, jetzt nicht mehr. Also am Anfang schon. Ich bin bis zum 20. Lebensjahr Konzertpianist gewesen, also in der Ausbildung gewesen. Bin dann in Rom gewesen und in Rom haben durch bestimmtes übermäßiges Üben Sehnenscheidenentzündungen immer wieder eingesetzt. Und das führte dann dazu, dass ich nach einem halben Jahr dann schließlich diese Konzertlaufbahn aufgeben musste, weil ich dann einfach nicht mehr auf dem Niveau des Konzertauftritts war. Aber ich habe weiter immer natürlich ungeheuer für Klaviermusik interessiert. Ich bin immer weiter in Konzerte gegangen und ich höre eben täglich Musik, sehr viel Musik. Und das ist immer Solomusik. Also ich höre vor allem sehr viel Solo-Klaviermusik und jeden Tag Domenico Scarlatti. Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, lasse ich zunächst, bevor ich überhaupt mal anfange zu denken, Domenico Scarlatti-Sonaten laufen, oft von Christian Zacharias interpretiert oder von Ivo Pogorelic, die beiden besten Scarlatti-Interpreten nach meiner Ansicht. Und das höre ich dann so eine Weile so im Hintergrund. Ich kenne diese Stücke ja bis in den letzten Ton. Und dann ist das auch so ein starkes Gefühl des Erinnerns an das eigene Spielen. Und manchmal spiele ich auch während des Tages noch selber, aber ich übe nicht mehr konzertreif. Aber ich spiele mir das sozusagen so vor, wie ich mir denke, dass ich noch spielen könnte. Ja, also wie es sein könnte, wenn ich auftreten würde. Und Scarlatti ist, wie gesagt, die Urgestalt. Das ist so eine reine Musik, die eben dem Morgen sehr zuträglich ist. Die überfällt einen nicht. Vor allem sind da keine Chöre oder Stimmen dazu gemischt, sondern es ist eine reine puristische Klaviermusik. Und es gab ja ein Scarlatti-Ideal. Also Domenico Scarlatti hat 555, ist ja auch kurios, dieser Sonaten, dieser kleinen Klaviersonaten geschrieben, die immer nur wenige Minuten dauern. Und das war sein Hauptwerk, diese 555 Sonaten. Und die hat er in Madrid in einem Königspalast komponiert und aufgeschrieben, Tag für Tag, wie so ein Tagebuch, das er geführt hat. Und so erscheinen mir diese Sonaten auch, nicht so kurze Tagebuchporträts von Stimmungen. Es sind sehr glasklar, immer auf bestimmte Stimmungen und Modalitäten, also Tonarten, hinkomponiert. Und mir kommt das so vor, als hätte ich eine Verbindung zu diesem einsamen Mann, der in einem Madrider Königspalast sitzt und vor sich hinschaut und gerade am Morgen aufsteht und sagt, jetzt schreiben wir doch mal was in S-Dur. Und dann entsteht eine Sonate, die 6,5 Minuten dauert und die ist wunderbar glasklar zu verfolgen. Also das ist für mich sozusagen der Morgenkick. Ja, dann drehe ich das so laut, dass ich die von überall hören kann, vom Bad bis Gott weiß wohin, bis in die Küche, höre ich dann Scarlatti.
Dann holen wir uns Ihren Morgenkick jetzt in den Samstagnachmittag. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, unter anderem über Ihre Urlandschaft, den Westerwald, Hans-Josef Orthall.
Ja, ich danke auch.